sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 173. Folge von Sideline, der USL Podcast. Und ich kann schon mal so viel sagen, wir sind in den Playoffs. Jetzt ist die Frage, wo sind wir in den Playoffs? Denn wir sprechen ja nicht nur über eine Liga, wir sprechen ja über ein ganzes Liga-Konklud. Und wir heißt in diesem Fall Anne und wie immer der liebe Wulf.
Nabend, schön wieder da zu sein.
Bevor wir aber über irgendwelche Playoffs sprechen, widmen wir uns mal den ernsten Dingen des Lebens. Was sagst du zu Danny Rojas? Fällt dir was zu ihm ein? Wer ist das?
Ja, also ich muss zugeben, ich bin, wenn ihr Wer wird Millionär spielt und irgendwelche Serien- oder Filmfragen habt, garantiert die schlechteste Möglichkeit, weil ich wirklich kein Film- oder Seriengucker bin. Aber Ted Lasso, die Serie, ist auch an mir nicht vorbeigegangen, auch wenn ich sie nicht gesehen habe. Und so wusste ich, dass der Schauspieler Christo Fernandes in der Serie Danny Rojas heißt. Und während der USL Offseason, also in der Championship, gab es immer wieder das Gerücht, dass der Schauspieler von Danny Rojas eben bei diversen USL Championship Teams mittrainiert und irgendwie quasi ja Probetrainings macht. Ging bei vielen auch als Meme durch, nach Motto, ja, das ist irgendwie lustig, aber wird schon nicht passieren. Und jetzt kam halt raus am 12. Mai, dass Christo Fernandes, a.k.a. Danny Rojas von Ted Lasso, tatsächlich in der USA Championship unterschrieben hat.
Ich meine auch, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen, dass es da, sagen wir mal, gewisse Verbindungen oder Gerüchte gibt, dass er eventuell zu bei El Paso tatsächlich unterschreiben könnte. Die Frage ist natürlich, was plant El Paso mit ihm? So, klar, der ist eventuell ein Zuschauermagnet, der bringt Publicity mit. Das ist das eine, aber er ist auch schon 35 Jahre. Also wird das jetzt kein Spieler für die Zukunft sein. Was sagst du trotzdem zu diesem Transfer?
Ja, ich versuche es aus zwei Gesichtspunkten zu betrachten. Die sportliche Gesichtspunkte hast du indirekt schon angesprochen. Also der gute Mann ist 35 Jahre alt und hat seitdem er, ich glaube, im Jugendbereich wirklich bei größeren mexikanischen Vereinen gewesen ist, kein Clubfußball mehr gespielt, auch weil er früh wegen der Verletzung aufgehört hat. Das heißt, selbst wenn er jetzt wirklich seit Monaten, wie er gerüchtet ist, Probetraining hatte bei El Paso, ist er natürlich A, nicht auf dem gleichen Level wie jüngere Spieler, fitnesstechnisch, und B, einfach auch generell von der Fußballerfahrung halt nicht so weit. Deswegen sportlich, glaube ich, wird er jetzt El Paso auch vom Alter her nicht mehr den krassen Mehrwert geben. Aber muss er auch nicht, weswegen wir zum zweiten Punkt kommen, die finanzielle Seite. Ich kann mir schon vorstellen, dass er wirklich aus Bock an der Freude mitspielt und nicht, weil El Paso ihm plötzlich Millionen um die Ohren werfen könnte. Und wir dürfen nicht vergessen, das Leben und Sterben in der USL kann bei Clubs extrem schnell gehen. Und bei El Paso gibt es eigentlich seit Jahren immer wieder mal Gerüchte, dass der Club vielleicht bald sterben könnte, dass sie Stadionprobleme haben, dass es mit dem Team grundsätzlich nicht so gut aussieht und so weiter. Wenn also ein, zwei Saisons von deutlich besseren Trikotverkäufen wegen Danny Rojas vielleicht dem Club jetzt helfen, nochmal mindestens eine Saison über Wasser zu bleiben und vielleicht das Geld dann anderweitig sinnvoll zu investieren, dann finde ich das aus der Hinsicht gar nicht mal so verkehrt. Einfach weil wir halt wirklich wissen, dass in der Championship und generell in der USL das Clubsterben sehr einfach ist. Deswegen, sportlich glaube ich, dürfen wir nicht so viel erwarten. Aber wenn es der Liga oder wenn es dem Club wenigstens ein bisschen hilft, am Ball zu bleiben, why not? Gibt lustige Memes, wenn er, keine Ahnung, sich nach dem ersten Zweikampf verletzt oder den Ball 8 Meter am Tor vorbeischießt. Nehmen wir es mit, es schadet ja keinem groß. Und ja, wie gesagt, aus clubfinanzieller Sicht wahrscheinlich eine ganz gute Lösung.
Ja, also kommt natürlich wirklich drauf an, was zahlen sie ihn? Zahlen sie ihm überhaupt irgendwas? Aber wenn nicht, dann glaube ich auch, dass das eigentlich ein ganz, ganz interessanter Transfer ist, bei dem sie jetzt nicht großartig verlieren können, sondern da eventuell auch in erster Linie die Publicity dahinter steht. Ist vielleicht für beide Seiten auch eine ganz coole, witzige Aktion. Wir springen mal in die tiefe Welt der Gerüchte. Im USL-Kosmos hat man immer wieder irgendwelche Gerüchte, das ist ja nicht neu. Heute konzentrieren wir uns mal ein wenig auf die Frauen. Denn dort gibt es zwei, die sehr interessant sind. Und über die können wir heute mal ein bisschen diskutieren. Gerücht Nummer eins ist, es wird eventuell überlegt, darüber gesprochen, eine Art US Open Cup auch für den Frauenbereich zu erstellen. Der wird dann mit Sicherheit nicht US Open Cup heißen, sondern irgendwie anders. Aber die Idee dahinter wäre dann schon, dass die existierenden Ligen, zumindest die vor allem aus dem Profi- oder höheren Amateurbereich dabei sind, dass die dann gegeneinander spielen. Die Frage ist jetzt aber, was würdest du sagen, welche Ligen kommen dafür überhaupt in Betracht?
Ja, aus sportlich guter Sicht muss man natürlich sagen, ist halt die NWSL weit vorne und wird wahrscheinlich am ehesten in Betracht gezogen. Ich kann mir allerdings auch einen anderen Grund vorstellen, wieso die Idee gekommen wird. Nicht nur mal generell den Frauenfußball zu stärken und grundsätzlich vielleicht auch eine Art langfristigen Pokalmodus zu haben, sondern auch um indirekt das Champions League-Ticket-Problem zu lösen. Also nicht im Sinne von, dass sie Zuschauertickets kriegen, sondern CONCACAF-technisch vom Verband von Mittelamerika, Karibik und Nordamerika müssen ja Tickets vergeben werden für Mannschaften, die eben dann in die Champions League beteiligt werden. Und da es im US-Fußball zwei erste Ligen gibt, aber bisher nur Tickets für die NWSL vergeben worden sind, kann ich mir vorstellen, dass das eine Art Zwischenlösung ist, dass man sagt, okay, der Gewinner des neuen Frauenpokals kriegt ein Ticket für die Champions League und dass das noch ein Hintergrund sein könnte. Das wäre jetzt meine Theorie, auch weil ich auch gehört habe in der letzten Zeit, dass es eben auch da Gespräche in der CONCACAF gab, inwiefern man da die Champions League Plätze neu verteilen möchte. Und daher mein Gedanke, vielleicht ist das eine Art Idee, die man sich da auch noch im Hinterkopf hat, das so lösen zu können.
Wobei man aber dazu sagen muss, die Champions League, beziehungsweise im amerikanischen, nordamerikanischen Raum heißt es meistens Champions Cup, ist bei den Frauen ja auch noch nicht so alt. Die hat es erst einmal gegeben. Es gibt bisher erst ein Meisterteam und das ist Gotham aus der NWSL. Und vielleicht sollte man erstmal ein bisschen Zeit wachsen lassen, bevor man anfängt, Tickets nochmal wilder irgendwie zu verteilen. Und erstmal so ein bisschen den Modus noch weiter erproben, weil, wie gesagt, auch dieses Turnier gibt es jetzt noch nicht so extrem lang, noch gar nicht so lang. Und ich halte es dann nicht für ideal, dass man anfängt mit weiteren Turnieren noch mehr Mannschaften mit ins Boot holen zu wollen. Wobei dann ja auch die Frage ist, inwiefern verteilt man Ticketkontingente? Weil, seien wir ehrlich, wenn jetzt ein Team aus der Super League in den Champions Cup gehen würde, auch da im Champions Cup oder in der Champions League waren die Leistungen sehr, sehr unterschiedlich. Und die US-Teams waren da schon auch mit die stärkeren, plus vielleicht noch irgendwie die mexikanischen Teams. Aber ich hätte ein bisschen Sorge, wie sehr die Super League-Teams da zurechtkämen. Zumal sie ja auch nochmal einen anderen Zeitrhythmus haben als zum Beispiel die NWSL. Kann Vorteil sein, kann Nachteil sein, je nachdem. Ich bin da recht unentschlossen. Mein Gedanke, Strich Problem an einem, nennen wir es mal, US Open Cup der Frauen wäre, dass ich aktuell noch nicht sehe, dass wir eine breite Masse an Teams hätten, die da spielen würden. Du hast die Teams der NWSL, was schon eine relativ große Liga ist. Dann hast du die paar Teams aus der Super League. Und wen nimmt man dann noch mit dazu? Also ein, zwei weitere Ligen kannst du noch mit dazu packen eventuell. Qualitativ, aber noch unerfahrener. Also ist das vielleicht dann irgendwie auch noch mal schwieriger für diese Teams, weiterzukommen. Klar, Amateurteams haben immer mal auch die Chance, dann Überraschungssiege zu schaffen, ohne Frage. Aber in meinen Augen ist die Ligastruktur, wie sie aktuell in den USA existiert, noch nicht ausreichend genug, dass du da wirklich wettbewerbsfähige Unterhaltung bieten könntest. Am Ende wird das dann vielleicht einfach auch ein Turnier, was für alle Spielerinnen, die regelmäßige Spiele haben, und das wird vor allem dann auch die NWSL-Teams betreffen, eher noch mal eine zusätzliche Belastung ist, als dass das irgendwelchen spielerischen Mehrwert hätte. Weil die NWSL-Teams haben A, eine längere Saison, beziehungsweise haben sie mehr Mannschaften, gegen die sie spielen müssen, haben innerleague-technisch noch mal ihren eigenen, ich nenne ihn mal Sommercup, und sind ja auch international schon mit unterwegs. Nicht, dass das am Ende zu viel wird, und vor allem die US-Nationalmannschaft ist ja auch noch mal mit dabei. Das fällt beispielsweise auf die Super League ja auch noch nicht so sehr zurück. Also ich sehe das Ganze noch kritisch und finde, würde man jetzt damit anfangen, wäre es zu früh. Gib den Ligen erstmal Zeit, sich zu entwickeln. Also gerade zum Beispiel der Super League, aber vielleicht auch noch weiteren Ligen, auch im internationalen Bereich. Wegen CONCACAF dann nochmal. Und dann kann man über sowas mal diskutieren. Aktuell sehe ich den Wettbewerb jetzt nicht so. Also der ist in meinen Augen nicht interessant dann.
Ja, im Wesentlichen sehe ich es auch so wie du. Ich denke halt auch, irgendwie musst du irgendwann ja mal anfangen. Dass sie jetzt ja mit der Super League eigentlich eine zweite Liga geplant haben, wissen wir ja. Bald soll ja eine zweite Liga kommen. Ich glaube, es war dann die WPL, so in dem Dreh. Und dann, denke ich mal, ist gerade jetzt ein Schritt für die Zukunft als wirklich zeitnah. Ist, wie gesagt, noch nicht über irgendwas außer einer Grundidee hinaus, dass eben die Ligen zusammenarbeiten wollen. Mehr gibt es doch gar nicht. Weder Namen noch Modi noch wann es gestartet werden soll. Ich denke, die Grundidee kann nicht schaden, aber man sollte nicht zu früh damit anfangen, eben aus Gründen, die du genannt hast. Aber dass es das irgendwann geben soll, finde ich gut. Jetzt erstmal, ja, kriegt eure Probleme in der Super League und den weiteren Problemchen erstmal in den Griff, weil, wie du schon sagtest, es gibt gar nicht genügend Teams. Also nur Super League gegen NWSL spielen zu lassen, weiß ich nicht, wäre für mich dann kein richtiger, nennen wir es mal Open Cup Modus, sondern eher eine Art Sommerpausen-Testturnier, um mal zu gucken, wer schon in der Match-Fitness ist.
Ja, und wir können ja mal über ein anderes Problem auch noch sprechen. Es gibt ein weiteres Gerücht. Und dieses Gerücht besagt, dass Spokane größere Herausforderungen hat und möglicherweise künftig nicht mehr in der Super League spielen wird. Was sagst du dazu?
Ja, also ich sag mal so, die Super League hat an sich jetzt auch nicht gerade die krassen Nummern, was Zuschauer angeht. Also dafür, dass sie in der ersten Liga sind oder sein wollen, sind bis auf drei Mannschaften 2000 oder weniger Zuschauer im Stadion im Durchschnitt. Die zweit- und drittbeste Mannschaft haben im Durchschnitt um die 3000 Zuschauer. Und Sporting Jacks, die ja in ihrer ersten Saison sind, daher langfristig erstmal gesehen werden müssen, die hatten im Schnitt 7500 Zuschauer. Das ist alles nicht sonderlich viel. Und verglichen zu der Matchqualität, die wir des Öfteren ja schon moniert haben, ja, ist es nicht zwingend krass gut. Ich bin ehrlich, ich fände es nicht überraschend, einfach weil ich bisher nie das Gefühl habe, dass hinter der Super League wirklich ein Konzept steckt. Erst waren sie eine zweite Liga, die sie dann aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich finanziell oder Marketing, als Erstliga hochtangiert haben. Dann hatten sie gefühlt einen Plan mit 8 Teams erstes Jahr und 12 kommen im zweiten Jahr dazu, von denen dann keines von diesen genannten Teams jemals mehr aufgetaucht ist irgendwo. Und daher, das Ganze wirkt für mich sehr konzeptlos. Und ich bin ehrlich, es gibt ja auch eine Mindestgröße. Ich meine, ab Saison 4 müssen mindestens 12 oder 14 Teams dabei sein. Man hat auch dazu nichts gehört, wer denn dazukommen könnte oder welche Teams vielleicht Interesse haben, so weit hochzukommen. Das heißt, um es ganz kurz zu machen, ich fände es durchaus schade, weil ich Spokane für ein unterhaltsameres Team fand und die ja auch knapp gerade in den Playoffs vorbeigeflogen sind. Aber es überrascht mich nicht, wenn das Team wirklich einen Stecker ziehen sollte. Und wie gesagt, die Liga wirkt für mich immer noch sehr konzeptlos. Also was können sie, was wollen sie bieten, wie wollen sie den ganzen Bums finanzieren, vermarkten sie das Ganze überhaupt? Weil, naja, wie gesagt, wenn von aktuell 9 Mannschaften 6 knapp bei 2000 oder weniger Zuschauern im Schnitt sind, ist es nicht gerade viel. Selbst in der League One der Männer sind meistens mehr Zuschauer und auch da haben wir Teams mit nicht mal 1000. Also will sagen, da ist ein sehr weiter Weg zu gehen und wenn die Liga das jetzt nutzen muss und sagen, okay, wir können nächstes Jahr gar nicht so viel füllen, dass es für eine erste Liga reicht, lass uns doch nochmal den Schritt mit der zweiten Liga machen, bis wir finanziell oder grundsätzlich wirklich stabil genug sind, bin ich total dafür. Und ansonsten, ja, werden wir sehen, wie viele Super League-Teams die, nennen wir es mal, Winterpause überleben.
Was ja im Übrigen auch ein schlechtes Signal für die Liga ist, wenn du schon in deiner zweiten Saison anfängst oder anfangen, Probleme mit den Teams zu kommen, dass die sich eventuell abmelden. Und das ist ja im Prinzip genau das, was wir von Anfang an kritisiert hatten an der Liga, dass sie sich auch gleich als erste Liga haben einstufen lassen, obwohl klar war, dass sie diese Kinderprobleme haben werden, die jede Liga am Anfang in der Entstehungsphase nun mal hat. Da sind Teams dabei, die dann nach recht kurzer Zeit doch wieder merken, oh, das Konzept funktioniert nicht und dann verschwinden. Sie haben die hohen Anforderungen, die sie erfüllen müssen, zeitnah, um weiterhin als erste Liga eingestuft zu sein. Aber sie haben nicht die Zeit, um sich entsprechende Teams mit aufzubauen. Und das alles hätte man sich sparen können, wenn man einfach bei dem Plan geblieben wäre, den man ja hatte, sich erstmal als zweite Liga einstufen zu lassen, in Ruhe aufzubauen, die unvermeidbaren Kinderkrankheiten zu überstehen. Und dann irgendwann im Laufe der Zeit, wenn man Stabilität hat, wenn man Erfahrung hat und wenn auch die Teams entsprechend eingependelt sind, dann irgendwann den Schritt als erste Liga mitwagen, hätte überhaupt nichts gegen gesprochen. So passiert einfach genau das, was wir erwartet haben. Zumal ja auch das, was du an deine Spielerin zahlen musst, wenn sie als erste Liga spielen wollen, ist ja natürlich höher, als wäre es also zweite Liga. Also auch da wäre sehr viel mehr Potenzial drin gewesen, überhaupt erstmal Teams zu entwickeln, kontinuierlich aufzubauen, anstatt jetzt dann wieder ins Chaos zu rennen. Ja, wie gesagt, es passiert genau das, was wir erwartet haben. Und dann warten wir mal ab, wie sich das weiterentwickelt. Möglicherweise ist es ja nur das eine Team, was ein bisschen vor sich hin struggelt. Vielleicht fangen sie sich ja auch noch. Und vielleicht hören wir in einigen Wochen, dass sich 3-4 neue Teams melden, die künftig dann in der Super League spielen wollen. Blick rüber zur NWSL. Diese Liga wächst auch weiter. Und auch die hatten früher durchaus Probleme. Teams kamen, Teams gingen. Auch da gab es am Anfang größere finanzielle Probleme. Aber man hat sich mittlerweile ganz gut gefangen. Und das ist der Punkt, den die Super League viel, viel schneller jetzt erreichen muss. Deswegen, ich finde es strategisch nicht clever. Wir werden darüber berichten, wie es weitergeht. Hast du ansonsten noch was zur Gerüchtewelt, zu News?
Nee, außer dass mich das Ganze irgendwie gerade nervt, dass das bei der Super League wieder so Probleme gibt, weil, wie formuliere ich es? Wenn Deutsche, die sehr weit weg vom Geschehen sind, schon auf 100 Meter riechen können, dass da irgendwas im Busch ist, und schon wissen, ey, Nisa, ihr könnt den nächsten Independent Supi-Dupi Schnapsi Cup aufbauen, ihr seid trotzdem nicht professionell. Oder in diesem Fall, ey, Super League, ihr seid ein unseriöser Haufen von Flachzangen. Dann frage ich mich, was die Leute da vor Ort machen. Ob sie sich in die Taschen lügen oder ob sie wirklich desillusioniert sind oder ob sie wirklich glauben, ja, weil bald WM ist oder generell irgendein Marketing-Push zu erwarten ist, wird das schon reichen. Weil ganz ehrlich, ich finde, da reicht nicht viel. Und daher, mich enttäuscht es noch ein bisschen. Weil wenn ich da schon sehen kann, dass da irgendwas schief läuft, dann sollten doch die ganzen Möchtegern-Experten und reichen Investoren das doch auch eigentlich sehen können. Und das ganze Teamsterben ist irgendwie auf Dauer echt anstrengend.
Ich habe dazu eine Theorie. Die Theorie ist, dass sie zum einen natürlich der NWSL so schnell wie möglich eine Konkurrenz schaffen wollten. Die Liga hat ihnen einfach 15 Jahre Vorsprung. Und das können sie natürlich nicht machen, wenn sie zweite Liga sind. Deswegen müssen sie sich als Erstliga einstufen lassen und als Erstliga agieren und versuchen dann halt, sich irgendwie so schnell wie möglich aufzubauen, in der Hoffnung, dass dadurch, dass sie erste Liga sind, auch zahlungskräftige Investoren kommen. Meiner Meinung nach, aber das ist nur eine amateurhafte Meinung, ohne das jetzt alles verifiziert zu haben, kamen aber diese zahlungskräftigen Investoren vielleicht noch gar nicht bei den meisten Teams, während in der NWSL du durchaus schon die zahlungskräftigen Investoren hast. Auch da das letzte neue Team, was angesagt wurde, da zahlt man mittlerweile, ich glaube, die letzte Zahl als Expansion-Team waren eine Gebühr von 80 Millionen Dollar. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht war es sogar die vorletzte Zahl schon. Also da zahlt man schon extrem viel, um überhaupt in diese Liga reinzukommen. Das schreckt so vielleicht kleinere Investoren oder mittlere Investoren ab. Die könnten dann Interesse an der Super League haben, weil man da weniger Gebühren zahlen muss, um Mitglied der Liga zu werden. Allerdings macht es so ein Konstrukt auch nochmal anfälliger für finanzielle Probleme, weil wenn du von Anfang an mit weniger Vermögen in die Investition gehst, logischerweise, und es sich dann noch nicht gleich auszahlt, weil du noch Entwicklungsbedarf hast und Zeit brauchst, dann können die natürlich auch mal schneller wieder weg sein, als wenn es ein großer Investor wäre, dem das egal ist, ob so ein Club sich über Jahre trägt oder nicht. Aber wie gesagt, wir werden es sehen, wie sich das entwickelt. Wir sind noch nicht ganz überzeugt, habe ich den Eindruck. Da ist noch sehr viel Aufholbedarf. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause, erzählen mal unsere Spardosen, was wir noch so bereit haben, und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Ben und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und nachdem wir gerade die ganze Zeit auf die Super League eingeknüppelt haben, gehen wir doch mal rein, gucken uns mal ein paar Spiele an. Wie lief's denn? Wie sind wir in der Saison? Weil, so viel kann man ja schon mal sagen, die Saison ist beendet, zumindest die reguläre Saison, und wir gehen jetzt in die Playoffs. Deswegen gucken wir uns noch mal den letzten regulären Spieltag an. Da gab es ja durchaus interessante Partien, und wir haben uns heute zwei Partien rausgesucht, die, na gut, okay, zugeben, das waren auch die einzigen Spiele am Wochenende, aber sie haben endlich mal das erfüllt, was wir die Saison über häufig kritisiert haben. Es sind endlich mal ein paar Tore gefallen. Es war kein 1:1, kein 1:0 oder so. Endlich konnten wir Tore sehen. Das ist das, was wir wollten. Wir fangen an mit Carolina Ascent gegen Sporting Jacks. Mit was für einer Erwartung bist du in dieses Spiel gegangen?
Eine sehr gespannte Partie, oder meine, würde ich sagen, weil es ging für beide Mannschaften noch ziemlich viel. Carolina wollte mit dem Sieg auch nochmal weiter oben anknüpfen, hatte auch durch den Wunsch, mit 5 Siegen aus den letzten Spielen die Saison ganz gut zu beenden. Und für Jacksonville ging es um viel, weil die hätten einen Punkt holen müssen, um dann die Regular Season als Meister zu beenden. Also für beide Mannschaften ging es noch um viel. Für Carolina zu Hause mal ordentlich Stimmung zu haben und ein gutes Gefühl in die Playoffs zu haben. Und für Jacksonville noch um den Titel.
Also durchaus einiges. Man kann ja sagen, für Sporting Jacks fing es ja auch schon gut an. Nach 7 Minuten gingen sie in Führung. Es war in dem Fall sogar auch ziemlich gut gemacht. Also ganz klassisches, man hat den Raum im Blick. Man sieht, wo die freie Mitspielerin im Strafraum ist. Da wird der Ball hingepasst. Sie hat Platz, kann aufs Tor schießen. Also von daher, guter Einstieg für Sporting Jacks.
Die Führung hielt aber gerade mal 9 Minuten. Denn in der 16. hatte Groom eine sehr gute Gelegenheit für einen Fernschuss gehabt. Und sie nutzt die Szene für ein schönes Tor rechts unten rein. Ja, schwer zu halten für die Keeperin, wirklich gut platzierter Schuss und damit der Ausgleich für die Heimmannschaft.
Ja, und die Heimmannschaft ging ja noch in Führung. In der 36. Minute, und da war wieder Groom beteiligt, die schoss mich den Ball aufs Tor. In dem Fall wurde er von der Torhüterin, sagen wir mal, abgeblockt. Der Ball rollt zu einer Verteidigerin, die hat ihn am Fuß. Und dann kommt Taylor Lessie angerannt, klaut der Verteidigerin den Ball vom Fuß. Ja, und das Problem war, da war ja gar keiner mehr im Tor, weil die Torhüterin stand direkt neben der Verteidigerin, ein Stück weit davor, sie war ja zuvor rausgekommen. Und dementsprechend konnte sie den Ball dann ganz einfach aufs Tor schießen. Das war, also das darf dir als Verteidigerin in dieser Situation, wenn dir die Torhüterin quasi den Ball vor die Füße blockt, darfst du ihn dir nicht so leicht wegnehmen lassen. Ja, verdientes Tor an der Stelle.
Dann passierte knapp, würde ich sagen, 30, 35 Minuten, nicht viel. Ich fand Jacksonville trotzdem, wo sie Rückenstand waren, mit die stärkere Mannschaft. Sie hatten einige Szenen, die durchaus gut aussahen, aber dann geklärt werden konnten. Und dann gab es den Nackenschlag für Jacksonville durch einen Eckball für Carolina Ascent. Und da gab es einen Eckball von der rechten Seite von der Verteidigerin Jill Aguilera. Und sie schaffte es, ein Olympico zu machen, also den Eckball direkt ins Tor zu schießen. Ihr Schuss ging wirklich sehr knapp ins Tor geschossen, also formuliere ich es. Die meisten Olympicos, die man sieht, sind ja meistens wirklich mit sehr weiten Bogen, die dann irgendwie rechts oben, links unten einschlagen. Ihr Schuss hatte keine große Flugbahn, keine große Kurve, ging gefühlt durch alle Spieler im Strafraum durch und dann links unten rein. Also keine große Kurve, schön geschossener Eckball und direkt verwandelt von Jill Aguilera für Carolina, womit es dann 3-1 stand und es eigentlich schon die Vorentscheidung war.
Was auch, weil es fehlen keine weiteren Tore. Und für Sporting Jacks bedeutete das, dass sie eher nicht die Meisterschaft holen, weil sie aufgrund des Torverhältnisses jetzt plötzlich nur noch mit Lexington gleich auf waren, beziehungsweise Lexington war vor ihnen. Und ja, da hatten sie quasi alle Chancen in der Hand. Klar, mit Carolina hattest du natürlich auch einen harten Gegner, aber die Möglichkeit haben sie vergeben. Allerdings, sie sind in den Playoffs und am Ende sich vielleicht einfach die Meisterschaft zu holen, die reguläre Meisterschaft, ist vielleicht auch nochmal schöner. Und die Chance haben sie jetzt noch. Für Carolina Ascent hat sich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel geändert. Da hätte es eigentlich ja weder nach oben noch nach unten so richtig gehen können. Dafür war der Punkteabstand jeweils zu groß. Aber ich glaube, das war eine gute Vorbereitung für die Playoffs, an der auch sie teilnehmen werden. Sie sind als Dritte für die Playoffs oder in den Playoffs. Von daher können wir gespannt sein, wie sie sich schlagen. Jetzt gehen wir mal in die Partie um den letzten Playoff-Platz. Und da war es vor allem natürlich für Dallas interessant, die unbedingt einen Sieg brauchten, um sicher in den Playoffs zu sein. Und sie hatten Fort Lauderdale zu Gast. Fort Lauderdale war in der letzten Saison in den Playoffs. In dieser Saison sieht es aber gar nicht so gut aus. Jetzt ist die Frage, hat Fort Lauderdale ihnen nochmal ein Stöckchen zwischen die Beine geworfen und verhindert, dass Dallas da am Ende jetzt in die Playoffs kommt? Oder haben sie es geschafft?
Ja, nee, würde ich sagen. Ich muss zugeben, ich bin nicht wirklich überzeugt von beiden Mannschaften, also von Fort Lauderdale qualitätstechnisch nicht, aber auch von Dallas, was die Trikots angeht. Die hat ja sonst ihr, ja, nennen wir es mal Bordeaux-weinrotes Trikot. Und jetzt haben sie ein sehr, nennen wir es mal, kaffeefarbenes, was halt auch sonst keinerlei Design hat. Irgendwie fand ich es sehr langweilig. Und im Wesentlichen würde ich sagen, lässt sich die Partie dadurch zusammenfassen, wenn man sagt, es gab 4 Konterchancen und auch 4 Tore. Weil im Wesentlichen ist das die Story des Spiels. Aber durchzugeben, das sind auch ganz schöne Tore, weil halt wirklich immer Konterszenen. Als Beispiel, in der 28. Minute gibt es einen Konter von der linken Seite, wo Yasmin Hamid mit dem Ball Richtung Strafraum läuft. Sie passt den Ball quer in den Strafraum und vorne in der Mitte kann den Ball dann ganz bequem einschießen zum 1:0 für die Heimmannschaft in diesen Kaffeecreme, ja, ähnlichen Trikots.
Wobei ich die Trikots jetzt gar nicht so schlimm finde. Ich mag sogar die Farbe, die ist eigentlich ganz angenehm. Zeichnet sich so ein bisschen oder unterscheidet sich so ein bisschen von anderen Trikots. Und man kann ja auch mal ein ruhigeres Trikot dabei haben. Es muss ja nicht immer Action sein. Action gab es aber auf dem Spielfeld, denn es fielen natürlich noch weitere Tore. Darunter in der 31. Minute. Und da war es letztendlich Lancaster gewesen, die einen sehr gut gesehenen spitzen Pass in den Strafraum spielte, direkt in den Laufweg von Throne. Die hatte es dann sehr leicht, musste noch aufs nahezu leere Tor schießen. Und entsprechend stand es dann 2:0.
Ja, ich muss zugeben, eigentlich fiel mir bei Fort Lauderdale nur eine Spielerin positiv auf. Und das war die Keeperin. Denn die hatte zum Beispiel in der 32. Minute, also direkt nach dem Tor, eine gute Szene. Da gab es einen Fernschuss von Lancaster, den sie mit einer Flugparade nach rechts klären konnte. Das sah gut aus. Aber ansonsten muss ich zugeben, fand ich sie mit noch am besten. Und das, finde ich, ist bei einer hohen Niederlage, zu der dies ja noch geworden ist, irgendwie ein bisschen deprimierend. Finde ich eine Keeperin, die viele Gegentore kassiert, noch als beste Spielerin der Verlierermannschaft sehen muss.
Spricht dafür, dass die Verteidigung nicht anwesend war. Ansonsten auch eine Szene mit der Keeperin, da hat sie aber irgendwie mehr oder weniger ein bisschen Pech, denn in der 69. Minute ist Strawn wieder beteiligt. Sie bekommt den Ball, läuft mit dem Ball in den Strafraum. Die Keeperin macht im Prinzip alles richtig. Sie kommt raus, sie blockiert auch den Ball, verhindert im ersten Augenblick, dass da ein Tor geschossen wird. Allerdings prallt der Ball sozusagen von ihr ab, was ja durchaus auch noch die Situation retten könnte. Aber er prallt genau gegen Strawn. Die kann sich damit sozusagen einen Selbstpass machen und kann dann den Ball ins leere Tor schießen. Da ist dann leider der Faktor Pech auch irgendwie mit dabei, dass die Szene hätte auch anders ausgehen können. Dann wäre der Ball an ihr kleben geblieben, wie auch immer. Und so bleibt er leider bei Strawn kleben. Die nutzt die Chance und macht das Tor.
Ja, passt perfekt zur Szene. In der 86. war Craig wieder erfolgreich, die Keeperin von Fort Lauderdale, die einen Schuss von Voss zur Seite klären konnte. Sah sehr gut aus. Allerdings hat ihr das nicht so lange geholfen, denn in der 87. gibt es dann schon das nächste Tor, wieder für Dallas. Und da verwirrt mich der Name der Torschützerin. Sie heißt quasi Balzer, aber wurde von den Kommentatoren völlig anders ausgesprochen. Daher im Falle, falls sie es mitbekommen sollte, via Google Translate, ich hoffe, sie ist mir nicht böse, wenn ich den falschen Namen oder die falsche Betonung nehme. Ich sag mal Balzer. Sie hat im Wesentlichen das einfachste Tor gemacht, was man machen kann. Sie kriegt den Ball zugeschoben, läuft in den Strafraum und haut den Ball relativ mittig über die ausgestreckte Hand der Torhüterin ins Tor rein. War wieder eine klassische Kontersituation, ein schönes Tor für sie und unterm Strich dann auch das verdiente 4:0 für Dallas. Denn von Fort Lauderdale kam halt wirklich fast gar nichts in der Partie.
Was man Dallas in dieser Begegnung auch zugutehalten muss, ich fand, sie hatten eine gute Raumübersicht und generell auch eine gute Sicht für die Mitspielerin. Also mehrere Leute im Team, was eben diese Situation immer wieder auch erst ermöglicht haben. Also wenn du nicht im Auge behältst, dass deine Mitspielerin gerade super gut frei vor dem Tor steht oder ihr Laufweg deinen potenziellen Pass parieren wird, dann bringt dir das am Ende ja nichts. Aber das, finde ich, haben sie wirklich gut gemacht. Und wenn sie auf die Art und Weise weiterspielen in den Playoffs, die ja nicht so wahnsinnig lang sind, dann haben sie da vielleicht sogar gute Chancen, ins Finale zu kommen oder auch einen Sieg zu holen. Wichtig ist natürlich nur, du musst auch hinten sicher verteidigen, ohne Frage. Aber wir können ja mal einen Blick in die Playoffs werfen. Wir wissen jetzt logischerweise, dass Lexington, Sporting Jacks, Carolina Ascent und Dallas Trinity in den Playoffs sind und dementsprechend alle anderen Teams jetzt Feierabend haben. Interessant ist noch, wer im letzten Jahr in den Playoffs war. Da war es Carolina Ascent, Tampa Bay Sun FC, Dallas Trinity und Fort Lauderdale. Zwei von vier aus dem letzten Jahr sind wieder in den Playoffs mit dabei, während die anderen beiden Teams Platz 8 und 9 in der Liga sind. Das heißt, der letzte und vorletzte Platz. Darunter ja auch die amtierende Meisterin. Das ist eine interessante Kombination. Im Halbfinale trifft jetzt Lexington auf Dallas und Sporting Jacks trifft auf Carolina Ascent. Die haben sich ja vor ganz kurzem gesehen. Was würdest du sagen, wie geht diese Partie aus?
Da Jacksonville zu Hause spielt, glaube ich schon, dass Jacksonville das Ganze noch ein bisschen ernster nimmt, als unterwegs in North Carolina rumzulaufen. Ich glaube schon, dass der Run von Jacksonville weitergehen wird und sie die Partie gewinnen werden. Vielleicht jetzt nicht ultra hoch, aber ich denke, man kennt die Heimstärke im US-Fußball. Ich gehe stark von einem Jacksonville-Sieg aus.
Also, ich sag, Carolina macht es. Einfach aus einem Aspekt. Ihre letzte Niederlage war im Februar gewesen, am 14. Februar. Und sie haben seitdem auch nur einen Unentschieden gehabt und sonst nur Siege. Darunter auch sehr, sehr viele Auswärtssiege. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, davon lassen sie sich jetzt nicht beeindrucken. Und ich denke eigentlich, dass sie das stärkere Team sind. Was sagst du zu der anderen Begegnung? Lexington gegen Dallas Trinity?
Muss ich zugeben, ja, ich glaube auch, dass Lexington das schaffen könnte. Nicht, weil ich was gegen Dallas hätte, sondern auch nur, Lexington ist eine ziemlich gute Mannschaft, ist nicht ohne Grund die erste Mannschaft in der Tabelle geworden. Und die haben, wenn ich mich nicht verguckt habe, 3 Pleiten in der ganzen Saison gehabt. Also es wird schon wahrscheinlich sehr stark nach einem Lexington-Sieg aussehen. Und daher ist mein Bauchgefühl auch hier wieder die Heimmannschaft. Lexington wird wahrscheinlich Dallas besiegen.
Die Partie finde ich spannend, weil wenn man sich mal ansieht, wie die Ergebnisse waren, wenn beide Teams aufeinander getroffen sind, egal ob auswärts oder zu Hause, dann lag dort in der Regel Dallas vorne. Und wie gerade eben schon in der anderen Begegnung angesprochen, die können ja durchaus Fußball spielen, die haben den Blick für den Raum. Und vielleicht könnte das am Ende die Lösung sein, dass sie damit den Sieg holen. Deswegen setze ich auf Dallas. Gut, hast du sonst noch was?
Ja, ich wollte noch die Award-Siegerinnen benennen. Denn wie in der USL-Männer-Szene gibt es ja auch nach der regulären Saison die Sieger für die typischen Kategorien. Und hier kann man sagen, räumen auch die Top 2 Mannschaften alles ab. Es gibt den Golden Boot Winner, also für die Torschützenkönigin. Und das ist Catherine Barry geworden, über die wir auch schon des Öfteren geredet haben. Sie hatte 16 Tore in 28 Saisonspielen, was definitiv durchaus eine gute Leistung war. Der Golden Glove-Sieger, also für die beste Torhüterin, ist Kat Esmin geworden, auch die Torhüterin von Lexington. Sie hatte eine Goals Against Average Summe von 0,86, also quasi weniger als ein Tor pro Spiel hat sie kassiert. Dazu hatte sie 11 weiße Westen und eine 73,6%ige Wahrscheinlichkeit, einen Schuss zu halten. Also schon wieder sehr gut. Und der letzte Award ging an den Golden Playmaker, also für die beste Vorlagengeberin. Und das war auch für mich bisher die Spielerin der Saison, Ashlyn Poyata. Die noch sehr, sehr junge Spielerin von Sporting Jacks. Sie hatte in der Partie. Sekunde, wo haben wir es denn? Sieben Vorlagen plus zwölf Tore in 2100 Minuten. Also schon eine sehr gute Leistung für eine sehr junge Spielerin, die ja auch als öfterin bei den Jugendnationalmannschaften abgestellt worden war und auch gar nicht immer zwingend spielen konnte. Und daher Ashlyn Puerta, 7 Vorlagen, 12 Tore, zum Golden Playmaker ernannt worden.
Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir eine kurze Pause und dann schauen wir mal, was bei den Männern am Wochenende so los war. Also bis gleich bei Sideline. Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und wir gehen jetzt, wie angekündigt, zu den Männern. Dort fand am Wochenende der USL-Cup statt. Also man hat nicht innerhalb der Ligen gespielt, sondern es war ein buntes Kuddelmuddel zwischen den Ligen. Und die sind ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen gehabt, jeweils in Gruppen aufgeteilt. Und die ersten der Gruppen kommen dann im späteren Verlauf weiter. Wir sind aber noch relativ am Anfang des Ganzen. Trotzdem haben wir uns mal zwei interessante Spieler ausgesucht, die zum einen sehr torreich waren und zum anderen durchaus auch Derby-Charakter hatten. Wie zum Beispiel Westchester, die Cosmos zu Gast hatten. Und jetzt überlege ich gerade, ob es das erste Aufeinandertreffen war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall, da war ordentlich Stimmung im Haus. Es haben überraschend viele Leute ihren Weg in das Stadion von Westchester gefunden. Was war denn da los?
Ich weiß auch nicht genau warum, aber mich hat es tatsächlich gefreut. Ich hatte die Partie live gesehen. Und bei Westchester ist oft so meistens 1000, 1200 Pi mal Daumen Zuschauer. Hier waren es über 3000 und vor allem die Stimmung war gut. Also wir hatten Fangesänge und wir hatten eine Band oder zumindest zwei Musiker, die das ganze Spiel über E-Gitarre und auf dem Schlagzeug gespielt haben. Und so war es ein echt unterhaltsamer Abend. Also ein torreiches Spiel vom, könnte man sagen, kleinen New Yorker League One Derby und eben mal die Fans, die durchaus passabel wirken. Klar, das war jetzt kein AC Boise oder Hearts of Pine Heimspielgefühl, aber halt für sonst ein Team, wo man gefühlt sonst alle Leute mit der Hand zählen kann, war das schon eine sehr gute Steigerung.
Wie bekommt man denn so ein Schlagzeug eigentlich durch die Sicherheitskontrollen?
Ich vermute mal stark, die haben irgendeine Verbindung mit der örtlichen Schule. Bei Birmingham gab es auch mal, glaube ich, was Birmingham? Also bei irgendeinem USA-Team gab es auch mal, dass die lokale Schul-College-Band dann da rumlief und dann einen Trommelkreis hatte. Deswegen, ich gehe mal stark davon aus, dass es irgendeine Verbindung zur lokalen Schul-College-Szene gab.
Also haben sie es quasi wie die Ultras gemacht, die vorher ihre Bengalos unter die Sitze kleben? Die haben einfach ihr Schlagzeugmodule heimlich im Stadion versteckt und dann aufgebaut. So muss es gewesen sein.
Wobei ich nicht wissen möchte, in welchen Körperöffnungen sie das mit reingetragen haben.
Darüber brauchen wir gar nicht zu philosophieren. Wir philosophieren mal über das Spiel. Wie lief's denn?
Es war ein wilder Ritt, würde ich mal behaupten. Also für beide Mannschaften. Ich muss zugeben, aus dem Gedächtnis, was ich nochmal das Spiel hatte, Westchester hat in der ersten Halbzeit ziemlich dominiert, hat aber relativ wenig daraus machen können, was am Ende dazu führte, dass die Cosmos in Führung gegangen sind. Und da gab es wieder zwei Spieler, die wirklich die Topspieler bei den Cosmos sind, die man auch beide vom Namen erkennt. Ajmir Spengler, der letztes Jahr mit Texoma wirklich die Liga aufgemischt hat und eine Top-Nummer 10 ist, der hatte das Auge für seinen startenden Stürmer in der 43. Minute und macht einen Steckpass durch die Verteidigung von Westchester. Sebastian Guenzatti, der ungefähr an der 20-Yard-Linie war, kriegt den Ball, rennt aufs Tor zu und haut ihn mit einem Wuchtschuss rein. Da konnte dann der neue Keeper von Westchester nicht viel machen und stand 1-0 für die Cosmos.
Aber so wirklich lange hielt das Ganze nicht. Kurz nach dem Wiederanpfiff gab es nämlich den Ausgleich. Und also der war so ein bisschen, Slapstick würde ich jetzt nicht sagen, aber das Tor hätte durchaus schneller passieren können, wenn der Ball ein bisschen schneller unterwegs gewesen wäre. Der ist nämlich sehr hoch, aber sehr langsam in Richtung Strafraum geflogen. so ein bisschen im Prinzip an den langen Pfosten. Von da aus ist er dann nochmal in die Mitte geköpft worden. Da steht Bommetjen, der köpft den Ball dann ins Tor. Sah letztendlich dann ganz nett aus, aber der Ball war sehr lange unterwegs und es war sehr überraschend, dass man da nicht anders in die Verteidigung gegangen ist.
Ich muss auch sagen, ich mag den Namen des Torschützen. Blumenstein, ein Holländer, hat mir wieder sehr gefallen. Aber ja, war schön für ihn gemacht. Und die Führung kam auch sehr schnell. Denn knapp 20 Minuten später, in der 69. Minute, gab es dann das Tor von einem lokalen Yonkers-Kid. Also die Gegend um Westchester heißt ja Yonkers oder quasi die Nachbargegend. Und Erman Markic, der eingewechselte Stürmer für Westchester, kriegt den Ball ungefähr bei der 10-Yard-Linie und haut ihn dann mit einem Schlenzer oben rechts ins Tor rein. Nicht zu halten für Garcia im Tor der Cosmos. Ein wirklich schönes Tor für Westchester und damit zum ersten Mal die Führung in der Partie.
Aber auch die hätte ich lang. Ja, wobei, 12, 13 Minuten könnte man sagen. Und in dem Fall ist es ein Konter. Ein langer Ball geht nach vorne, geht nach rechts außen und im Prinzip nach rechts außen perfekt in den Laufweg. Und von da aus ist es dann das übliche schnelle Spiel, dass man schneller als der Verteidiger ist, in den Strafraum laufen kann und von da aus das Tor macht. Perfekt ausgeklügelter Konter.
Ja, das würde ich sagen, beschreibt es sehr, sehr gut. Ja, und dann rechneten alle schon, dass es unmittelbar ins Elfmeterschießen geht. Denn wir erinnern uns, wenn es nach 90 plus Minuten im USL Cup unentschieden steht, geht es ins Elfmeterschießen und man überspringt die Verlängerung. Aber in der 94. Minute gibt es nochmal eine Szene für die Cosmos. Garcia hat einen Abstoß, der weit in die Hälfte von Westchester geht. Der Ball wird dann per Lupfer zur 20-Yard-Linie vorgelupft. Und Kofi, der Stürmer der Cosmos, kriegt den Ball, rennt aufs Tor zu, lässt sich von zwei Verteidigern nicht wirklich ärgern, die ihn versuchen zu verfolgen und beide zu Boden gehen. Und sein Wuchtschuss geht dann rein zum 2:3 für Cosmos, die damit das Spiel gewinnen, die 3 Punkte in der Gruppenphase holen und das kleine New Yorker Derby in der League One gewinnen können. Auch wenn es hier natürlich das USL Cup Spiel war.
Man muss aber sagen, es war wirklich eine unterhaltsame Partie und Lob geht da, du hast es vorhin ja auch schon gesagt, definitiv an die Fans, die da ordentlich Arbeit gemacht haben. Gehen wir mal in die nächste Partie, denn da haben wir Boise, die zu Hause spielen durften und Monterey Bay FC zu Gast hatten. Was wäre denn vor dem Spiel deine Erwartung gewesen?
Ich muss zugeben, ich hatte auf Boise getippt. Nicht, weil ich was gegen Monterey hätte, sondern einfach, weil Boise für ein League One-Team und für eins, das eben erst jetzt neu dabei ist, ziemlich gut unterwegs ist. Und auch die haben halt einen sehr krassen Home-Support bei oft 6.000, 7.000, 8.000 im Schnitt Zuschauer. Und daher war mein Tipp, Heimspiel plus gute Atmosphäre plus ein gutes League One-Team gegen ein strauchelndes Championship-Team, da dürften sie durchaus drin sein.
Schauen wir mal. Wir gehen mal rein. Und nach 9 Minuten steht es 0:1 für die Gäste. Ein sehr schön direkt verwandelter Freistoß. Oben schön ins Eck. So wie man ihn sich wünscht. Perfekter Einstieg für die Gäste.
Definitiv. Kann man nicht meckern. Blankers hat letztes Jahr in der League One für AV Alta einige Freistöße verwandelt. Und daher gönne ich es ihm, nach dem Sprung in die Championship, das auch hier wieder zeigen zu können. Und dann gab es in der 20. direkt das nächste Tor für die Mannschaft aus Kalifornien. Und das war Wesley Legend, der einen wirklichen Sprint in den Strafraum angelegt hat und den Ball dann unten rechts reingehämmert hat. Nicht das schönste Tor der Saison, aber gut gemacht, eine gute Solo-Aktion und damit das 2:0 für Monterey.
11 Minuten später hat Boise dann aber auch gemerkt, dass sie ja auch Tore schießen müssten, damit die Partie weiter entspannt bleibt. Und das kann man manchmal auch ganz einfach machen, indem man schon vor dem Strafraum steht und einfach flach abzieht. So wurde es gemacht. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Es war clever gemacht. Vielleicht auch ein bisschen Zufall mit dabei, so wie es ja oftmals ist. Aber war trotzdem ein schönes Tor.
Ich muss zugeben, ich fand viele der Tore in der ersten Halbzeit waren irgendwie viel zu einfach, was so das Herausspielen und das Schießen angeht. Und das beste Beispiel wäre für das 3-1 für Monterrey. In der 34. Minute geht der Ball per im Kuddertempo, ohne wirklich Drall oder irgendwie eine Gefahr zu erzeugen, kullert der Ball von rechts in den Strafraum von AC Boise. Nadje steht völlig frei, hat keinen einzigen Verteidiger nennenswert in der Gegend und musste nur den Fuß reinhalten, um den Ball eben ins Tor reinzuschießen. 3-1 für Monterrey und wie gesagt, das war echt seltsam verteidigt. Und das war irgendwie bei den meisten Fans, fand ich, die meisten Toren der Fall irgendwie. Also sehr viel Vermeidbares.
Ja, das stimmt. In der 51. Minute fällt ein weiteres Tor. Es ist eine Partie, die sehr stark hin und her geht, muss man sagen. Und in dem Fall kann der Torwart zwar noch blockieren, beziehungsweise ist so eine Kombination aus den ersten Schuss von Boise blockiert der Torwart, den zweiten Schuss blockiert mehr oder weniger ein Verteidiger, der direkt hinter dem Torwart steht, der kommt dann von seitlich. Und dann gibt es einen dritten Schuss nochmal. In dem Fall ist Dominic Gesso derjenige, der den Ball hat und einfach mal aufs Tor abzielt, relativ mittig. Und er trifft erst die Latte. Und von der Latte aus fliegt der Ball. Ja, jetzt ist die Frage, wohin? Das ist eine sehr knappe Sache und leider gibt es auch nur eine Perspektive, eine Kameraperspektive, wo, wenn man sich das sehr, sehr langsam aussieht, es sein könnte, dass der Ball im Tor war. Aber ich würde da jetzt ehrlich gesagt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Die Schiedsrichter scheinen auch einen Augenblick zu überlegen, aber da wir ja keinerlei Technik verwenden in dieser Liga, entscheiden sie in dem Moment auf Tor. Bin ich 100% glücklich damit? Irgendwie nicht. Ich hätte mir ehrlich gesagt mindestens noch eine andere Kameraperspektive gewünscht.
Kann ich es unterschreiben. Und 4 Minuten später gibt es dann den Ausgleich für AC Boise. Und auch das war, würde ich sagen, relativ vermeidbar. Es gab eine Flanke von rechts in den Strafraum von Monterrey. Ein Kopfball und der Ball geht nach links unten. Der Torwart, ja, kriegt den Ball sogar in die Hand, kann ihn aber nicht mehr entscheidend abfälschen. Und der Ball hüpft dann über die ausgestreckte Hand hinter ihm ins Tor rein. 3-3 für Boise, die mit ordentlich Schwung aus der Halbzeit kamen. Aber eben, ja, bei beiden Szenen irgendwie, ja, kann man so machen, muss man nicht so machen. Ein bisschen Glück mit dabei, aber eben der verdiente Ausgleich für die Heimmannschaft.
Ja, das stimmt. Ja, und dann gibt's eine Situation, bei der ich auch nicht so weiß, ob ich wirklich glücklich darüber bin. Es gibt eine gelb-rote Karte in der 72. Minute. Die geht gegen Nico Gordon von Monterrey. Er hatte, ich glaube in der ersten Halbzeit war es schon mal, die gelbe Karte gesehen. Und in dem Fall jetzt wird ihm für ein Foul die gelbe Karte, die zweite gelbe Karte entgegengestreckt. Allerdings, beide haken einander ein, beide halten sich fest, beide wollen an den Ball. Sein Gegner lässt sich dann recht leicht auch fallen. Kann man dafür einen Freistoß geben? Ja, auf jeden Fall. Würde ich dafür eine gelbe Karte geben? Ehrlich gesagt nicht. Also, das war ein gegenseitiges, wir kabbeln uns da so ein bisschen mit den Armen. Im Prinzip war da eigentlich nicht wirklich viel, was man unbedingt ahnen müsste. Selbst wenn es keinen Freistoß gegeben hätte, würde ich sagen, wäre auch okay gewesen. Aber die zweite gelbe Karte an der Stelle zu geben, fand ich ein bisschen viel. Und hat ja dann durchaus auch Einflüsse auf das Spiel.
Kann ich völlig mitgehen. Hätte ich auch nicht zwingend geben müssen, aber die Schiris tun, was die Schiris so tun. Und dann gab es noch ein Tor von der Kategorie. Einerseits glücklich für eine Mannschaft, die trifft. Andererseits, ja, auch irgendwie unglücklich für die andere Mannschaft, denn es war vermeidbar. In dieser Szene gibt es, ja, eine Chance für Thomas Amann, der in den letzten Jahren ja in der Championship gespielt hat, so wie einige andere der AC Boise-Spieler. Er kriegt den Ball im Strafraum in, ja, relativ kurzer Distanz aufs Tor, macht einen Drehschuss und haut den Ball aus kurzer Distanz aufs Tor. Der Ball geht an einem Verteidiger vorbei, an den Torwart, der irgendwie etwas seltsam nach unten gegangen ist. Der Torwart kriegt den Ball noch an den Brustkorb, kann aber nicht mehr damit irgendwas machen. Und der Ball hüpft dann irgendwie etwas seltsam hinter ihm ins Tor rein. 4-3, AC Boise dreht die Partie und gewinnt am Ende auch mit genau diesem Spielstand. Und ja, ich würde sagen, für Laien oder für neutrale Fans eine sehr unterhaltsame Partie. Aber aus Sicht der Trainer würde ich mal behaupten, dass der Großteil der Tore echt vermeidbar gewesen sind oder sehr seltsam aussahen. Also ich glaube, die hätten sich eher bei 1-0 oder 2-1 gefreut, anstatt wirklich Slapstick-Tore auf beiden Seiten zu haben.
Ja, das stimmt. Jetzt ist die Frage, was sagen wir abschließend zu der Begegnung? War es ein verdienter Sieger oder hätte das auch anders ausfallen können, sollen, wie auch immer?
Ich würde schon sagen, also am Ende hat die Mannschaft von Monterey in der ersten Halbzeit das gemacht, was sie konnten und auch eben aufgrund guten Einzelaktionen getroffen, wie den Freistoß. Aber an sich auch noch vom Gedächtnisprotokoll, weil ich das Spiel ja live gesehen habe, fand ich Boise schon mit das bessere Team. Sie brauchten ein bisschen, um reinzukommen. Da haben wir dann das Team runtergedrückt und der Rest, ja, war eine Mischung aus Glück und dann auch Überzahl für knapp die letzten 20 Minuten und unterm Strich, ja, schon verdient, aber wie gesagt, auch mit teilweise sehr Slapstick-artigen Toren und daher nicht ganz leicht runterzubrechen.
Gut, hast du sonst noch was?
Nicht wirklich, außer dass ich den USL Cup zwar für eine gute Idee halte, auch vor allem, weil der immer am Wochenende stattfindet und nicht wie die Open Cup-Runden immer irgendwo mitten in der Woche. Aber ich wäre echt froh, wenn wir nicht für jedes Kack unentschieden immer Elfmeterschießen machen würden. Also, ich verstehe es in der K.O.-Runde, aber warum jeder Gruppenspieltag auch damit enden muss, dass irgendein Unentschieden in Elfmeterschießen endet, ja, weiß ich nicht. Macht doch, was ihr wollt, aber braucht man irgendwie nicht.
Ja, kann ich nicht widersprechen. Hast du ansonsten generell noch etwas?
Nö, alles gut.
Dann würde ich vorschlagen, war's das für heute. Gebt uns gerne Feedback. Das könnt ihr machen auf Facebook unter US Soccer News oder auf Twitter-X unter Box2Box. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann mit den zwei Halbfinalspielen aus der Super League. Und wir schauen mal, was so in der restlichen USL-Welt noch so unterwegs und los war. Habt bis dahin eine erfolgreiche Woche und bis nächste Woche.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.